direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 445.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wir werden immer älter.
Alt sein bedeutet für mich, damit zu leben, mit den Gegebenheiten, die mir noch geblieben sind oder gegeben sind. Und was ich selbst noch kann, das auch zu machen.
Hedwig Slomp. Ihr neues Zuhause ist klein, aber gemütlich.
Meine Schwiegertochter, die hat immer gesagt, ich kann dir einen Computer, so einen abgelegten, besorgen für 250 Mark. Da habe ich immer gesagt, ich weiß nicht, wo ich den hinstellen soll. Und dann war ich im Krankenhaus, im Herzinfarkt. Und dann habe ich mir nachts überlegt, du könntest das da rausschmeißen und dann vom Tisch und da in den Computer.
Der Herzinfarkt ist 17 Jahre her. Ihr Haus hat sie vor 5 Jahren gegen ein Zimmer im Seniorenhaus St. Anna getauscht. In Arnsberg im hügeligen Sauerland Nordrhein-Westfalen. Hedwig Slomp ist 101. Als sie auf die Welt kam, war Kaiser Wilhelm noch an der Macht. Sie wuchs ohne Vater auf, musste früh Verantwortung übernehmen. Nach einem schweren Sturz, mit 96 ganz allein zu Hause, entschied sie sich noch im Krankenhaus in ein Seniorenheim zu ziehen.
Jetzt sucht er das Internet, die Startseite.
Eine ihrer größten Sorgen beim Einzug: Wie komme ich ins Internet?
Da bin ich jetzt.
Jetzt ist sie nicht nur die älteste Bewohnerin im Seniorenhaus, sondern auch die einzige mit Internetzugang auf dem Zimmer. Sie löst Kreuzworträtsel, trainiert ihre müden Beine. Und ist mit ihren über 100 Jahren zwar etwas Besonderes, aber längst nicht mehr einmalig. Allein in der gut 75.000 Einwohnerstadt Arnsberg haben mittlerweile über 16 Menschen die 100 überschritten. Über 17.500 Menschen sind es in ganz Deutschland und viele sind dabei noch relativ fit. Die Deutschen leben heute im Schnitt über 30 Jahre länger als noch vor 100 Jahren. Keine Altersgruppe wächst so schnell wie die über 80- oder 85-Jährigen und bietet so viel Stoff für Adelheid Kuhlmai, Altersforscherin an der Charité Berlin. Sie forscht seit über 35 Jahren zum Altwerden. Über das junge Alter, ab dem Ende des Berufslebens, also der etwa 65- bis 80-Jährigen, und über das alte Alter der Hochbetagten, der bis über 100-Jährigen. Wenn die Menschen im Schnitt noch älter werden, dann könnte gar eine dritte Altersphase dazukommen, sagt sie, quasi die der Superalten. In der Regel gilt, je älter der Mensch wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihn mehrere Erkrankungen plagen, allen voran die Demenz. Hochbetagte wie Hedwig Slomp, die mit ihren 101 immer noch fit ist, sind da eine robuste Ausnahme.
Weil da muss man schon mal sagen, die sind heutzutage eben doch auch noch für diese Generation, die eben vor 90, 95, 100 Jahren geboren wurde, auch gesundheitlich eine Selektion. Da wundert man sich oft, bis 65 steigt die Medikamentengabe, steigen die Ausgaben und dann fallen sie plötzlich wieder ab. Da wundern sich alle und denken, die Medizin kümmert sich nicht mehr um den 90-Jährigen. Nein, der Tatbestand ist eher der, dass dieser 90-Jährige hochselektiv ist und deswegen nicht verstorben ist.
Die heutigen 100-Jährigen sind einfach gesünder als die, die noch vor 10, 15 Jahren 100 Jahre alt waren. Gesünder heißt aber dennoch, dass jeder Zehnte von ihnen Pflegestufe 3 erhält und mehr als ein Drittel kognitiv deutlich eingeschränkt oder demenzkrank ist. Auch spielt die medizinische Versorgung eine Rolle beim Altwerden. In Großstädten wie Hamburg, Berlin, Köln oder München leben überdurchschnittlich viele Hochaltrige. Hier bekommen sie im Notfall schneller Hilfe als auf dem Land. In Arnsberg im Stadtteil Neheim. Große rote Buchstaben prangen über dem Eingang, das Apollo-Kino. In einer guten halben Stunde beginnt das Seniorenkino. Schon jetzt stehen Dutzende ältere Menschen vor der Tür. 6 Euro kostet der Eintritt, inklusive Pause mit Kaffee und Kuchen.
Es ist einfach das Erlebnis ins Kino. Wir haben ja viele Leute, die freuen sich also einfach schon den ganzen Monat darauf, wieder nach hier kommen zu können. Und wir hantieren da auch nicht mit Daten. Die Leute wissen, also es ist immer der letzte Mittwoch im Monat.
Dieter Marx, Anfang 60, hat das Seniorenkino vor 7 Jahren gegründet. Oft ist der Saal voll. Über 250 Menschen finden Platz. Heinz Rühmann steht nie auf dem Programm, stattdessen nur aktuelle Filme. Das Seniorenkino in Arnsberg ist nur eins von vielen Angeboten für Ältere, die in den letzten Jahren entstanden sind. Schon Mitte der 90er Jahre, sagt Martin Polenz von der Fachstelle Zukunft Alter, wurden alle 28.000 Arnsberger ab 50 Jahren angeschrieben und gebeten, eine Frage zu beantworten. Wie möchte ich leben, wenn ich älter bin?
Und das machte dieses abstrakte Phänomen demografischer Wandel sehr konkret und sehr persönlich. Was bedeutet das für mich eigentlich, wenn es vielleicht in meinem Einfamilienhaus ein bisschen groß wird, wenn der Garten vielleicht mehr Arbeit als Freude irgendwann bedeutet? Was passiert, falls der Bäcker mal schließt im kleinen Ort? Wie komme ich von A nach B, wenn ich nicht mehr den Führerschein oder mir das Fahren vielleicht nicht mehr zutraue?
Fragen, die sich jeder irgendwann mal stellen sollte, hier aber initiiert und begleitet von der Stadt. Daraus entstanden seitdem Konzepte und Projekte gemeinsam mit lokalen Investoren, Förderern und Ehrenamtlichen. Kita-Kinder treffen alle 2 Wochen alte Menschen aus einem Seniorenheim zum Backen, Singen und Spielen. So werden die Alten aus der Einsamkeit geholt und die Jungen mit dem Alter vertraut. Und wer in einem Arnsberger Geschäft an der Kasse steht, ist meist auch geschult im Umgang mit Demenzkranken. Mit der Geschäftsstelle Engagementförderung bietet Arnsberg ein Netzwerk, in dem Personen und Institutionen leichter zueinander finden, die an einem Ehrenamt interessiert sind. Das 3-köpfige Team informiert, begleitet und vermittelt freiwillige Helfer. So wurde ein Klima geschaffen, in dem sich Menschen gerne füreinander einsetzen. Dieter Marx ist nicht erst durch das Kino ehrenamtlich aktiv geworden, schon vorher hat er Senioren am Computer geschult. Die vielen generationsübergreifenden Projekte machen Arnsberg heute zur seniorenfreundlichsten Stadt Deutschlands. 90 werden, 95 oder gar 100? Wie gelingt es, das gute Altwerden? Was braucht es, um nicht nur alt, sondern dabei auch noch einigermaßen fit und zufrieden zu sein? Studien mit denen, die 100 überschritten haben, geben Antworten. So können Patienten gleiche oder vergleichbare Erkrankungen haben und trotzdem ist der eine von ihnen pflegebedürftig, der andere aber kommt im Alltag noch gut zurecht, sagt Adelheid Kuhlmey, Altersforscherin an der Berliner Charité. Vielmehr spielt das soziale Umfeld eine große Rolle, wie sich ein hochbetagter Mensch fühlt. Es sind immer die, die verheiratet sind, die Familien haben, die Kinder haben, die Gesünderen im Vergleich zu den Geschiedenen, den Ledigen.
Wir sehen natürlich auch, dass Wahlverwandtschaften und Freundeskreise solche Bindungen bis zu einem gewissen Grad kompensieren können. Es gehört noch mehr dazu. Es gehört natürlich auch dazu, mich einzustellen darauf, dass ich ein Leben eines 35-Jährigen eben nicht mit 85 führen kann. Wenn ich eben nicht glaube, dass es möglich ist, mit 85 noch so auszusehen wie mit 35 und auch noch so schnell laufen zu können, sondern mich eigentlich immer wieder auch zufrieden gebe, und das sehen wir eben auch in all unseren Studien, wenn ich mit diesem Gleichgewicht an meinen Lebensverlauf gehe, dann bin ich auch psychisch zufriedener.
Natürlich kann nicht jeder arbeiten, bis er 70 oder 75 ist, aber es gibt viele Menschen, die länger arbeiten wollen. Vieles, sagt Adelheid Kuhlmey von der Charité Berlin, spricht dafür, dass eine Integration ins Arbeitsleben Menschen auch zufriedener macht und sie seltener erkranken. Sie selbst fällt laut ihrer eigenen Definition schon fast ins junge Alter. Adelheid Kuhlmey steht kurz vor der Rente. Komplett aufhören zu arbeiten, das will sie aber nicht. Sie möchte ihre Kompetenzen weitergeben. Als Hedwig Sloms Nieren zeitweise versagten und die damals knapp 100-Jährige ihren bis dato unerschütterlichen Lebensmut verlor, sagten die Mitarbeiter im Seniorenhaus zu ihr: Wenn Sie sterben, sterben Sie bei uns. Das gab ihr die nötige Kraft, durchzuhalten. Für die, deren Lebensweg aber unverrückbar zu Ende geht, gibt es einen ebenso besonderen Ort in Arnsberg, in Sichtweite von Hedwig Sloms Zimmer. Das Hospiz Raphael.
1, 2, 3, 4, 5.
Freuen sich nicht zu früh.
Ja, genau.
Im Wohnzimmer des Hospizes spielen ein ehrenamtlicher Helfer und ein Gast, so heißen hier die Sterbenden, Mensch, ärgere dich nicht. Ein bisschen Normalität in den letzten Tagen und Wochen des Lebens.
Eigentlich geht es im Hospiz um das, Menschen zu vermitteln, dass es gut ist, dass es sie gibt. Am Anfang ihres Lebensweges und auch noch am Ende. Nicht? Das ist, wenn Sie so wollen, auch meine Motivation, mitzuhelfen, dass sie es erleben. Weil man auch selber weiß, wie wichtig das ist, dass man in der Gesellschaft, in der man lebt, wertgeschätzt ist. Sie erfahren ihren Wert ja nicht durch sich selber, sondern sie erfahren ihn ja nur durch andere Menschen.
Das Hospiz bietet nun 8 Gästen Platz.
Wir möchten gerne, dass sie ihr Leben in einer Qualität erleben, sich in ihrem Wert bestätigt fühlen, vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben, auch das ist vorgekommen.
Noch heute mit 90 Jahren kommt Klaus Kaiser jeden Tag ins Hospiz, bietet sich an als Gesprächspartner für die Mitarbeiter. Zuhören, das ist das vielleicht wichtigste Instrument für eine gelungene Arbeit im Hospiz.
Dass man nach seinem beruflichen Leben nochmal die Chance erhält, Dinge zu tun, wie man sie eigentlich ein Leben lang gemocht hätte. Ne? Und dann die Voraussetzungen mitbringt, das umzusetzen. Das ist ganz klar. Nicht? Ich meine, das kann man für sich nicht als einen Verdienst beanspruchen, sondern das ist geschenkt.
Deutschland wird 100. Sie hörten ein Feature von Christina Rubert. Es sprach die Autorin. Hier im Programm folgen die Nachrichten.
Und das Wetter nachts im Osten bewölkt, sonst klar 7 bis 1 Grad. Morgen fast überall sonnig bei 17 bis 24 Grad.
Deutschlandradio Kultur. Feature.
2008 kommt es zu einem tragischen Ereignis. Ein Kind stirbt bei der Geburt. Der darauffolgende Gerichtsprozess wird zu einer Auseinandersetzung, in der es nicht nur um Fakten geht, sondern vor allen Dingen um Weltanschauungen.
1. Oktober 2014, Landgericht Dortmund. Heute wird das Urteil gegen die praktische Ärztin und Hebamme verkündet. Anna Rockel-Lönhoff wird zur Last gelegt, den Tod eines Neugeborenen bei einer außerklinischen Geburt verschuldet zu haben.
Die Staatsanwältin forderte mehr als 8 Jahre Gefängnis. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch.
Urteilsbegründung, Seite 11. Die Angeklagte gibt nicht nur grundsätzlich einer Geburt in häuslicher Umgebung, einer Klinikentbindung in hochtechnisierten Kreissälen den Vorrang, wie sie angesichts der Einstellung, dass es sich bei der Geburt um einen natürlichen Vorgang handelt, grundsätzlich ablehnt, sondern sie vertritt eine ideologisierte und selbstüberzeugte Einstellung, die auch unter der Inkaufnahme von lebensbedrohlichen Risiken für Mutter und Kind die Durchführung von Hausgeburten präferiert.
Ich kann da nichts gegensetzen, weil das, was ich entgegengesetzt habe, das wird im Grunde alles als falsch oder als Lüge oder Unwahrheit dargestellt. Und dann ist man ja schließlich machtlos.
Ich rechne mit genau dem, was die Staatsanwältin da gerade noch gefordert hat. Also die Berufserlaubnis lebenslang weg, würde ja als Bestrafung ausreichen. Warum muss man mich noch einsperren? Ich gehe doch nicht durch die Gegend und erschlag Leute.
Anna Rockel-Lönhoff, 61.
2000 Geburten hat die Ärztin und Hebamme begleitet. Zu Hause oder im Geburtshaus.
Die Angeklagte wird wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 9 Monaten verurteilt.
Der Pressesprecher des Landgerichts Dortmund, Alexander Donschen.
Bei der Begründung ist die Kammer auf die Unterscheidung zwischen Fahrlässigkeit und Vorsatz eingegangen und ist in diesem Fall davon überzeugt, dass die Angeklagte aufgrund der Komplikationen während des Geburtsverlaufs es für möglich gehalten hat, dass es zu einem Tod des Kindes kommt und dies letztlich aus verschiedenen Gründen, unter anderem aufgrund ihres Konzepts von der Geburt und auch möglichen Folgen, billigend in Kauf genommen hat.
Eigentlich war es nicht geplant, dass ich 2 Jahre zu jedem Verhandlungstag kommen würde. Ich habe aber am ersten Tag gemerkt, dass die fachlichen Dinge so komplex und kompliziert sind, dass ich jedes Mal hingefahren bin, alles mein ganzes Leben dem untergeordnet habe und wirklich nichts verpassen wollte von diesem Prozess.
8 Tage waren für die Hauptverhandlung angesetzt. 59 Tage hat sie gedauert. Katja Baumgarten ist Hebamme, Redakteurin und Dokumentarfilmerin und hat jeden Verhandlungstag detailliert für die Hebammenzeitung dokumentiert.
Ich hatte auch das Gefühl, dass die Lebensanschauung der einzelnen Menschen sehr stark da reingespielt haben. Das Kind lag ja mit dem Hintern nach unten und das ist schon mal eine Geburtslage, die nicht so üblich ist. Das war früher für die alten Geburtshelfer eigentlich kein Problem. Die konnten diese speziellen Handgriffe machen, dass diese Kinder auch auf natürlichem Weg zur Welt gekommen sind. Aber es ist jetzt schon sehr lange, dass die meisten Geburtshelfer einen Kaiserschnitt da befürworten.
Etwa 100 Frauen half Anna Rockel-Lönhoff, ihr Kind in Beckenendlage auf natürlichem Weg zu entbinden. Dies verlangt Erfahrung und Geduld. Unter dieser Voraussetzung ist es für das Kind genauso sicher, wie mit Kaiserschnitt auf die Welt geholt zu werden. Und für die Mutter ist eine vaginale Geburt in der Regel schonender, vor allem wenn sie weitere Kinder haben möchte. Heute bieten nur noch wenige Kliniken eine natürliche Geburt bei Beckenendlage an. Zu personalintensiv und ökonomisch unrentabel.
Hochgebildete Deutsche, die in Riga leben, sie Journalistin, hat Ethnologie studiert. Er ist in der Finanzwelt in Lettland wohl ein recht angesehener Mensch. Erfahren in der circa 38. Schwangerschaftswoche, dass sich das Kind von der Schädellage in die Beckenendlage gedreht hat. Die setzen sich also erstmal ins Internet und nach eigenem Bekunden suchen sie sich da etwa 20 Untersuchungen zum Thema Beckenendlagengeburten, Kaiserschnitt oder vaginal und sind danach der Überzeugung, dass sie das wirklich gerne vaginal machen will.
Vor Gericht sagt Nadja C. aus, sie hätte in der Uniklinik Frankfurt jede Freundlichkeit vermisst und sich wie eine Nummer gefühlt. Erinnert sich schließlich an ein nettes Telefonat mit einem Oberarzt des Klinikum Nürnberg, der Mitherausgeber eines Standardwerks zur vaginalen Beckenendlagengeburt ist. Der habe ihr gesagt, es gebe auch einige erfahrene Hebammen, die das könnten.
Und dann haben die sich bei mir gemeldet und ich habe keine Gefahr gesehen fürs Kind, absolut nicht. Kind lag optimal für eine Beckenendlage, mit den Beinen gestreckt nach oben. Und ich habe denen meine Arbeitsweise erklärt, dass ich keine Medikamente gebe, dass die Geburt nach Möglichkeit von alleine anfangen sollte, dass ich keine Einleitungen mache, dass ich so wenig wie möglich eingreifen werde, aber dass es zu einer Situation kommen kann, wo sie auf mich hören muss, wenn der Steiß also halb geboren ist, ne, dass sie dann unter Umständen, wenn ich ihr das sage, weiter arbeiten muss, obwohl sie vielleicht keine Wehe mehr hat. Und dann hatte ich denen meine Praxisräume unten gezeigt, die ja für Geburten eingerichtet sind. Ja, und am nächsten Tag rief die Nadja an und sagte, sie würde das wohl gerne mit mir machen.
Die werdenden Eltern mieten sich in ein nahes Hotel ein, warten fast 4 Wochen darauf, dass die Geburt losgeht und schaffen es am Ende nicht mehr in die Praxisräume.
Wenn man hört, eine Steißlage auf natürlichem Weg, ist das schon immer was, wo alle denken, das geht ja, wenn überhaupt, nur in der Uniklinik und dann auch noch im Hotelzimmer. Dann denken alle, das kann nur daran gestorben sein.
Einige Monate vor dem Urteilsspruch besuche ich Anna Rockel-Lönhoff in ihrem Haus am Rande des Ruhrgebiets. In den 1990er Jahren war ich schon einmal hier, um Anna Rockel-Lönhoff über außerklinische Geburtshilfe zu befragen. Damals war sie an einer Arbeitsgruppe für natürliche Geburt der Weltgesundheitsorganisation WHO beteiligt und lehrte neben ihrer geburtshilflichen Tätigkeit noch an verschiedenen Hebammenschulen. 2012 wurde der Prozess gegen sie eröffnet und die Ärztin musste ihre Praxis für Familienmedizin schließen. Bis dahin wurde Anna Rockel-Lönhoff von Hebammenkolleginnen bei schwierigen Geburtsverläufen hinzugezogen und begleitete selbst vor allem solche Schwangere, deren Kind in Beckenendlage lag, die Zwillinge erwarteten oder die schon einen Kaiserschnitt hatten. Anna Rockel-Lönhoff machte Ende der 1970er Jahre eine Hebammenausbildung und studierte anschließend Medizin. Damals fanden in Deutschland bereits fast alle Geburten in Krankenhäusern statt. Seit den 1950er Jahren hatten Mediziner die Klinikgeburt als hygienischer, sicherer, rationeller propagiert. Einfach als modern.
Das war die Zeit der programmierten Geburt. Man konnte immer den Eindruck kriegen, dass die Geräte was aufschreiben, ist letztlich wichtiger als das, was die Frau bei der ganzen Geschichte erlebt. Meine Sehnsucht war einfach eine Geburt ohne diese künstlichen Sachen, die da meines Erachtens gar nicht hingehörten.
Anna Rockel-Lönhoff lernte in den frühen 1980er Jahren bei zwei erfahrenen Hausgeburtshebammen und einem ärztlichen Geburtshelfer, den natürlichen Geburtsverlauf zu unterstützen, Notfälle rechtzeitig zu erkennen und sinnvoll einzugreifen. Sie schrieb an einem Hebammenlehrbuch mit und wurde zu einer wichtigen Figur der außerklinischen Geburtshilfe.
Urteilsbegründung, Seite 12. Die Bewertung der Geburt als grundsätzlich natürlichem Vorgang und die von einem Schicksalsgedanken getragene Ideologie der Angeklagten sowie eine Selbstüberschätzung und Arroganz und die Ablehnung ihr bekannter medizinischer Notwendigkeiten waren Hintergrund ihres Handelns, wonach schließlich auch sogenannte Risikogeburten wie etwa Beckenendlagen von ihr entgegen berufsrechtlicher Vorschriften durchgeführt wurden.
Es wurde ihr zum Beispiel immer vorgeworfen, dass sie die Hebammendienstordnung nicht beachtet. Und da ist drin enthalten, dass Hebammen Steißlagengeburten nur in Dringlichkeitsfällen betreuen dürfen. Und dass Hebammen das nur dürfen, wenn sie Ärzte hinzuziehen. Nun ist sie selber Ärztin und hat sich selber so gesehen, dass dieser Passus so für sie nicht gilt.
Katja Baumgarten ist Hebamme und Dokumentarfilmerin.
Wenn sie bei einer Geburt auch Hebammenarbeit macht, ist sie ja gleichzeitig auch als Ärztin da. Und eine besser ausgebildete Geburtshelferin gibt's ja gar nicht.
Du musst erkennen, dass die Kraft aus dir selber kommt. Dass es keine bösen Wehen sind, die dir nur Schmerzen bereiten und am Ende ist dann das Kind da, sondern dass es eine Kraft ist, eine unglaubliche Kraft und die kannst du spüren.
Anna Rockel-Lönhoff brachte in dieser Zeit selbst 3 Kinder zur Welt. Begleitet von einer erfahrenen Hausgeburtshebamme.
Es ist absolut existenziell, wenn du einfach durch deine Geburt gehen kannst, dann kannst du dich kennenlernen und deine Kraft kennenlernen.
Das Gericht bezeichnet die Haltung der Angeklagten als esoterisch. Auch die wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis, dass Mutter und Kind im engen physiologisch-hormonellen Austausch die Geburt gemeinsam voranbringen, stößt auf Unverständnis. Der Chefarzt einer Düsseldorfer Frauenklinik, der als Sachverständiger geladen ist, meint, der Mensch sei von Natur aus für die Fortpflanzung ungünstig konzipiert.
Das ist ein Existenzstreit, der da stattfindet und man dann eben einem gewissen Berufsstand die Kompetenz meint entziehen zu müssen, wobei wir alle von den Hebammen Geburt gelernt haben.
Der Gynäkologe Gerd Eldering ist Pionier einer familienfreundlichen Geburtshilfe. Er hat den Prozess gegen Anna Rockel-Lönhoff als bestellter Sachverständiger, aber auch als Zuschauer verfolgt. Er fühlt sich zurückversetzt in die späten 1980er Jahre.
Der Streit um die Hausgeburtshilfe und die klinische Geburtshilfe, das ist ein uralter Zopf. Das ist der Konflikt zwischen Hebammen und Ärzten.
Die Zahl der Hebammen, die außerklinische Geburtshilfe anbieten, sank in den letzten Jahren. Der Grund sind die hohen Haftpflichtversicherungen in der Geburtshilfe. 2014 werden weniger als 2% der Kinder in Deutschland außerklinisch geboren. Die meisten in hebammengeleiteten Geburtshäusern.
Ich möchte, dass die Frau eine so gute Geburt wie möglich ohne viele Interventionen erhält.
Schon vor Jahren wurde wissenschaftlich nachgewiesen, Gebärende brauchen bei einer kontinuierlichen Begleitung weniger Schmerzmittel und andere Eingriffe. Fundierte Studien zeigen auch, dass bei risikolosen Schwangerschaften das Gebären zu Hause oder im Geburtshaus eine gute Alternative sein kann. Beim zweiten Kind ist eine Hausgeburt sogar sicherer für Mutter und Kind als die Geburt im Krankenhaus.
Ich kann nicht sagen, das ist ohne Risiko. Das ganze Leben ist ein einziges Risiko, wenn man so will. Und die Geburt ist aber ein besonderes Ereignis, worauf der Körper der Frau und der des Kindes wundersam quasi eingerichtet ist und das funktioniert normalerweise.
30. Juni 2008.
Das ging eben schon so los, dass sie mich in Kenntnis setzte morgens, dass sie das Gefühl hatte, es könnte heute losgehen. Um 5 Uhr morgens habe ich ihr noch gesagt, naja, die Geburt kann lange dauern, ruh dich erst noch mal eine Weile aus. Und wenn du richtige Wehen hast, dann kommst du rüber, so wie wir das auch besprochen hatten. Die sollten also bei Geburtsbeginn mit ihrem Koffer, der notfalls für die Klinik auch gepackt war, dann hier eintreffen.
Urteilsbegründung Seite 294. Nach den Darlegungen des Sachverständigen Professor Feige hätte mit den 2 befundeten Schwangerschaftsrisiken, der pathologischen Kindslage und der Überschreitung des errechneten Geburtstermins eine außerklinische Entbindung nicht stattfinden dürfen.
Es ist nicht so wie in der Klinik. Nur weil die Frau Wehen hat, ist sie nicht ein Objekt, über das ich plötzlich bestimme, sondern sie ist immer noch die Person, die bestimmt, wann sie eine Betreuung braucht und in welcher Form das zu passieren hat.
Urteilsbegründung Seite 294. Spätestens zum Zeitpunkt des Anrufs der Kindsmutter am frühen Morgen sei diese von der Notwendigkeit einer Klinikeinweisung zu überzeugen gewesen, die Rettungsleitstelle zu verständigen oder die Schwangere abzuholen gewesen.
Um die Mittagszeit habe ich noch gedacht, die melden sich gar nicht, die kommen auch gar nicht. Naja, vielleicht sind die Wehen nochmal zurückgegangen. Ich setze die Leute dann nicht unter Druck und sage dann, jetzt kommt er mal langsam, sondern ich habe dann gesagt, also ich lasse jetzt mal Badewasser ein, damit sie merkten, also wir sollen jetzt wirklich mal kommen. Und dann kam eben um 16 Uhr ungefähr dieser Anruf. Er sehr ruhig, der einfach fragte, ob ich kommen könnte und sie mal untersuchen würde. Und sie im Hintergrund, wo ich sofort dachte, ich muss da sofort hin, die schiebt das Kind gerade raus. Aber als ich kam, lag sie ganz ruhig im Bett und hatte auch gerade keine Wehe. Und als dann nach ein paar Minuten eine Wehe kam, dann habe ich sie untersucht und Muttermund war schon ein ganzes Stück weit auf. Und der Steiß war halt schon gut im Becken und ich konnte mir vorstellen, wenn die da vorhin geschoben hat, dann hat das auch ordentlich Druck gegeben. Da war etwas Mekonium abgegangen, also Kindspech. Das ist bei Steißlagen normal. Ich habe die Herztöne gehört, die waren auch normal, das habe ich denen auch gesagt. Und ich dachte, prima, dann kann das Kind ja in der nächsten Zeit kommen.
Die Gebärende ist schlapp, schafft es kaum, sich zu bewegen und die Position zu wechseln, um die Geburt voranzutreiben. Den Abgang von kindlichem Stuhl, dem sogenannten Mekonium, wertet der Gutachter Axel Feige als unbedingtes Alarmzeichen des Kindes.
Mekonium hat nicht mehr die Bedeutung, die wir ihm früher zugesprochen haben.
Annette Müller ist Professorin für Fetalpathologie an der Universitätsklinik Bonn. Zu dem Fall selbst will sie keine Stellungnahme abgeben.
Mekoniumabgang galt früher als eindeutiges Zeichen für eine kindliche Stresssituation, insbesondere auch eine Hypoxie. Heute gibt es Zahlen, die sagen, 30% aller Kinder um den Geburtstermin, also zur 40. Woche, zeigen einen solchen Mekoniumabgang, ohne dass eine gefährdende Stresssituation vorgelegen hat.
Bei Beckenendlage sind es sogar 90% der Kinder.
Für mich ist es immer schwierig, ohne eine bestimmte Not Leute zu irgendetwas zu zwingen. Ich wollte eher, dass der Impuls von der Frau kommt. Und deshalb hatte ich ihr gesagt, entweder du hilfst mit, dass die Geburt jetzt beendet werden kann, weil es ist so weit auf, da muss nur noch ein kleiner Rest weg und das Kind kann rausrutschen. Aber dazu musst du auf die Füße kommen und du musst dich ein bisschen bewegen. Oder wir gehen in den Kreißsaal mit allem Komfort.
Den Geburtsverlauf haben die Eltern vor Gericht ähnlich geschildert. Sie können sich aber nicht daran erinnern, dass ihnen die Geburtshelferin die Klinik als Option angeboten hat.
Um 22.08 Uhr habe ich eine Herzfrequenz um 80 ausgemacht und das fand ich untypisch. Dann habe ich entschieden, ich hole das jetzt raus. Es hat 6 Minuten gedauert, dann war das Kind absolut unverletzt geboren. Ich habe mich auch sofort auf die Reanimation eingestellt. Und da war nichts. Gar nichts. Keine Nabelschnurpulsation, kein Herzschlag. Ich habe es beatmet. Ich konnte die Lunge nicht richtig erreichen. Aber das Kind war wie abgeschaltet.
Die Geburtshelferin bittet den Vater, einen Babynotarzt anzurufen. Doch als erstes trifft ein Anästhesist aus dem nahen Krankenhaus ein, der kaum Erfahrung in der Beatmung von Neugeborenen hat. Bis heute ist unklar, wann das Kind eigentlich gestorben ist.
Dann hat der Notarzt dann gleich die Polizei gerufen.
Dann kommen die Leute, verhören dich, dann kommt ein Fotograf, fotografiert den Tatort. Ganz, ganz schlimm, weil rein menschlich wäre jetzt angemessen gewesen, mit den Eltern hier in Ruhe die Zeit sich zu nehmen, zu begreifen, was hier passiert ist, dass sie kein lebendiges Kind haben werden.
In der Klinik passieren genauso Todesfälle, da wird aber nicht so ermittelt, wie das da ermittelt wurde, weil es eben eine außerklinische Geburtshilfe gewesen ist.
Der Gynäkologe Gerd Eldering leitete jahrzehntelang eine geburtshilfliche Klinik.
Ja, man geht davon aus, dass grundsätzlich Klinikgeburtshilfe etwas ist, wo immer alles richtig läuft. Und wenn mal was nicht richtig läuft, mag schicksalhaft sein. Und wenn dieser Fall in der Klinik passiert wäre, wäre das nicht so ausgegangen. Fakt ist, das Kind ist durch die Beckenendlage nicht zu Schaden gekommen. Nämlich die Entwicklung des Kindes aus Beckenendlage ist problemlos verlaufen.
In der Vorbereitung zur Revision fordern die Verteidiger von der Staatsanwaltschaft die toxikologischen Messprotokolle des Londoner Labors LGC Forensics an, das 2008 im Auftrag der Rechtsmedizin die kindliche Leber untersucht hatte. Die Protokolle zeigen in der Leber, neben dem Konservierungsmittel Benzolkaliumchlorid, auch Spuren des Heroinersatzstoffes Methadon sowie verschiedener Psychopharmaka. Der Bundesgerichtshof hat die Revision inzwischen zurückgewiesen. Anna Rockel-Lönhoff muss in Haft.
Tod eines Neugeborenen. Eine Hebamme vor Gericht. Ein Feature von Eva Schindele. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2016.